Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal 2018. Bei uns sind heute wie immer Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstandes der BMW AG und Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, wieder Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Krüger.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group hat zwei feste Grundsätze. Wir denken langfristig, wir gehen unseren eigenen Weg. Das hat uns stark gemacht. Die Sicherung der Zukunft des Unternehmens hat in jeder Phase unseres Handelns Vorrang. Das gilt erst recht in volatilen und anspruchsvollen Zeiten, wie sie unsere Industrie gerade erlebt. Unsere finanzielle Kraft macht es möglich, in neue Technologien und Dienstleistungen zu investieren. Allein in diesem Jahr fließt 1 Milliarde Euro zusätzlich in Vorleistungen für künftige Mobilität. Zugleich stellen wir den gesamten Konzern zukunftsorientiert, effizient und flexibel auf, bei Strukturen, Prozessen und Know-how. In den letzten Wochen und Monaten hat sich unser Umfeld weiter deutlich verschärft. Mit Gegenwind umzugehen und trotzdem Kurs zu halten, ist Teil der Erfolgsgeschichte der BMW Group. Die aktuelle Situation ist besonders. Sie ist gekennzeichnet durch eine Kumulation an Herausforderungen. Diese sind geopolitischer, handelspolitischer und wettbewerbsintensiver Natur und regional unterschiedlich ausgeprägt. Einige Beispiele: Die geplanten CO2-Ziele in der EU ab 2030. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet den gesamten Welthandel. Beim Brexit besteht die Möglichkeit eines No-Deals mit allen Folgen für Unternehmen wie das unsere. Wir müssen höhere Rückstellungen für Kulanz- und Gewährleistungsmaßnahmen bilden. Die Umstellung auf das neue Testverfahren WLTP hat die BMW Group erfolgreich abgeschlossen. In den europäischen Märkten sind wir nun mit Angebotsverwerfungen und einem hohen Preisdruck konfrontiert. All diese Herausforderungen beeinflussen parallel und mit hoher Intensität unser Geschäft. Entsprechend haben wir unsere Guidance für 2018 angepasst. Unsere Ziele sind weiter anspruchsvoll. Unsere Strategie Number One Next setzt klare Prioritäten für die kommenden Jahre. Das sind unsere Schwerpunkte. Erstens, konsequente Elektrifizierung aller Marken und Baureihen. Zweitens, Entwicklung des autonomen Fahrens. Drittens, Ausbau der Mobilitätsdienstleistungen im geplanten Joint Venture mit dem Daimler-Konzern. Viertens, strategische Erweiterung unseres globalen Produktionsnetzwerks. Die BMW Group ist heute viel globaler als noch vor 10 Jahren. Unsere Kunden in den drei großen Wirtschaftsräumen haben unterschiedliche Wünsche und Anforderungen. In Europa, Asien und Amerika verstärken wir unser Engagement. In Europa bieten wir Lösungen für nachhaltige Mobilität in den Städten. In Deutschland unterstützen wir die Bundesregierung und Kommunen mit wirkungsvollen Maßnahmen. Drei Beispiele. Wir haben in den Umweltfonds nachhaltige Mobilität für die Stadt eingezahlt. Allerdings wird das Geld noch nicht in allen Städten entsprechend abgerufen. Hier muss die Frage erlaubt sein, können Städte auch dann Dieselfahrer verbannen, wenn sie ihre unmittelbar eigenen Möglichkeiten zur Verbesserung der Luftqualität vom Kraftwerk bis zum Stadtbus gar nicht ausreichend ausschöpfen? Wir haben zügig ein freiwilliges Software-Update für unsere Kunden für Euro 5 Fahrzeuge entwickelt, wie im August 2017 mit der Bundesregierung vereinbart. Mit der neuen BMW Umweltprämie Plus haben wir ein weiteres überzeugendes Angebot. Kunden in den aktuell für Sondermaßnahmen ausgewählten Städten erhalten 10.000 Euro, wenn sie ihren älteren Diesel zum Beispiel durch einen BMW i3 ersetzen. Und wer seinen BMW oder Mini-Diesel Euro 4 oder Euro 5 für ein BMW oder Mini-Neufahrzeug in Zahlung gibt, den unterstützen wir mit 6.000 Euro. Diese Angebote, meine Damen und Herren, werden von den Kunden sehr gut angenommen. Meine Damen und Herren, die auf Hardware-Nachrüstung fokussierte Diskussion um den Diesel findet so nur in Deutschland statt. Andere Länder setzen stattdessen konsequent auf eine Erneuerung der Flotten und fördern E-Mobilität. Auch wir als BMW Group treiben die schnelle Erneuerung unserer Flotte voran. Das ist deutlich effizienter und schneller wirksamer als eine Umrüstung von Hardware. Unsere Dieselfahrzeuge liegen mit vorne bei den niedrigsten Realemissionen im Flottenmittel der unabhängigen Herstellervergleiche. Zudem gibt es gute Gründe, warum für uns eine Umrüstung der Hardware bei Euro 5 Diesel der falsche Weg ist. Der Kunde hätte trotz sorgfältiger Entwicklung ein erhöhtes Qualitätsrisiko und mehr Verbrauch. Darüber hinaus sind Hardware-Umrüstungen nicht vor 2021 realisierbar. Außerdem kann der technische Fortschritt in der Dieseltechnologie nicht einfach rückwirkend für Fahrzeuge gefordert werden, die vor etwa 10 Jahren entwickelt wurden. Sie wurden ordnungsgemäß zugelassen und entsprachen dem Stand der Technik zum damaligen Zeitpunkt. Für uns gilt unverändert: Wir fokussieren auf wirkungsvolle, effiziente Maßnahmen und wir investieren in die Technologien der Zukunft. In Deutschland und in Europa treiben wir die E-Mobilität und die Fertigung von Batteriezellen voran. Auch hier 3 Beispiele. Erstens, den vollelektrischen BMW i4 fertigen wir wie den iNEXT ab 2021 in München bzw. Dingolfing. Beim World Flight des Vision-Fahrzeugs ist klar geworden, der iNEXT ist weit mehr als ein Automobil. Mit CATL haben wir einen Vertrag über 4 Milliarden Euro für die Lieferung von Batteriezellen geschlossen. Das Werk entsteht in Thüringen. Der EU-Kommission haben wir unseren Vorschlag für ein Technologiekonsortium mit Northvolt und Umicore vorgestellt. Wir wollen in Europa Batteriezellen fertigen und die gesamte Wertschöpfungskette für Zellfertigung aufbauen. Zweitens, Asien. In China wird der BMW Group viel Vertrauen entgegengebracht. Jetzt erweitern wir unseren Footprint in eine neue Dimension. Als erster ausländischer Automobilhersteller planen wir, den Anteil an unserem Joint Venture mit Brilliance auf 75% zu erhöhen. BBA investiert in den kommenden Jahren über 3 Milliarden Euro in die Werke in Shenyang. Ab 2020 produzieren wir den ersten vollelektrischen BMW in China. Der iX3 wird von dort exportiert. Darin ist erstmals die 5. Generation des E-Antriebs verbaut, dessen Motor ohne seltene Erden auskommt. Drittens, Amerika. Die USA sind unser zweites Zuhause. Die BMW Group ist nicht nur der größte Nettoexporteur von Fahrzeugen aus den USA. In Summe sichern wir fast 70.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze in den USA. In den vergangenen Jahren haben wir fast 9 Milliarden Dollar in unser größtes Werk investiert. Weitere 600 Millionen werden es bis 2021 sein. Ab Ende des Jahres läuft mit dem BMW X7 ein völlig neues Fahrzeugkonzept in Spartanburg vom Band. Viele Kunden in Nordamerika, China, Russland und dem Mittleren Osten warten auf das größte X-Modell. Der X7 ist ein weiterer Baustein unserer Offensive in der dynamisch wachsenden Luxusklasse. In den Medien wurde er ausgesprochen positiv kommentiert, insbesondere sein Design. In 3 Wochen hat der X7 Weltpremiere in L.A. Meine Damen und Herren, egal in welcher Region die BMW Group sich engagiert, wir sind Treiber für Wachstum und Wohlstand. Das gilt ab Juni 2019 auch für Mexiko und später auch für Ungarn. Dank unseres hochflexiblen Produktionsnetzwerks können wir Marktschwankungen und Zollbarrieren zum Teil ausbalancieren und mit unserem attraktiven und technologisch breiten Portfolio langfristig wachsen. Denn unsere Produkte sind begehrter denn je. In den ersten 9 Monaten haben wir mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor in diesem Zeitraum. Das betrifft die Group und die Marke BMW. Die BMW Group ist per September Segmentführer. Rolls-Royce ist sogar deutlich gewachsen. BMW Motorrad liegt auf Vorjahresniveau, Mini leicht darunter. In Sachen Elektrifizierung sind wir bestens unterwegs für die über 140.000 Fahrzeuge in diesem Jahr. Inzwischen sind über 313.000 elektrifizierte Fahrzeuge der BMW Group auf der Straße. Der BMW 3er ist unser erfolgreichstes Modell mit über 15 Millionen verkauften Fahrzeugen. Der neue 3er setzt nicht zuletzt mit seinem Angebot an digitalen Diensten und Fahrerassistenz Maßstäbe. Damit bieten wir unseren Kunden ein vollkommen neues Fahrerlebnis. Im Werk München läuft gerade die Produktion an. Nächstes Jahr wird der 3er auch in unserem neuen Werk in Mexiko und in China vom Band rollen. Unsere Modelloffensive läuft weiter auf Hochtouren. Dazu trägt auch die nahezu komplett erneuerte BMW X-Familie bei. Der neue X3 wird von den Kunden begeistert angenommen. Im 3. Quartal hat er über 60% zugelegt. Der X4 ist seit Juli verfügbar. Der neue X5 seit diesem Monat. Nächstes Jahr kommen die M-Modelle von X3 und X4 hinzu, sowie die Plug-in-Hybride X3 und X5. Mit all diesen Modellen festigen wir unsere Führungsposition bei Plug-in-Hybriden. Die ersten BMW 8er Coupé gehen gerade an die Kunden. Letzte Woche haben wir die ersten Bilder vom 8er Cabrio veröffentlicht. Pünktlich zum Frühling 2019 schicken wir es an den Start. 2019 komplettieren wir dann das 8er Grand Coupé und die korrespondierenden M-Modelle, die neue 8er-Reihe im Luxussegment. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir erzeugen auch in den nächsten Jahren ein starkes Produktmomentum. Meine Damen und Herren, das weltweite Umfeld hingegen wird auf absehbare Zeit volatil und in seiner Komplexität herausfordernd bleiben. Die Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft und die Eurozone für 2018 wurden gesenkt. Die BMW Group hat über 100 Jahre Erfahrung mit Wandel. Wir scheuen keine Herausforderungen. Wir arbeiten an Lösungen und erschließen neue Erfolgspfade. In diese Richtung investieren wir in unser Geschäft und gewinnen neue Kunden für unsere 4 Premium-Marken. In diesem Jahr sind wir gut unterwegs für die angepassten Ziele. Und ich möchte klar betonen, wir bleiben ein profitables und verlässliches Unternehmen. Wir führen das Unternehmen weiter konsequent in die Zukunft. Vielen Dank.
So, vielen Dank, Herr Krüger. Und nun Herr Dr. Peter, bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Das im dritten Quartal zunehmend schwierigere Marktumfeld hat die Ergebnisentwicklung in der gesamten Automobilindustrie und damit auch bei der BMW Group beeinflusst. Im September haben wir daher unsere Jahresprognose angepasst. Entsprechend dieser neuen Guidance liegen wir mit dem Ergebnis der ersten 9 Monate im Plan für unsere Jahresziele. Das Konzernergebnis vor Steuern liegt per September bei 7,88 Milliarden Euro. Damit ist es zwar niedriger als im Vorjahr, aber immer noch das zweithöchste 9-Monats-Ergebnis unserer Geschichte. Auch bei der EBIT-Marge im Automobilsegment liegen wir mit 7,6% auf Kurs für unsere angepasste Guidance von mindestens 7% im Gesamtjahr. Wir nehmen die aktuellen Herausforderungen an und fokussieren uns sowohl auf unser operatives Geschäft als auch auf die Zukunftsorientierung. Letztere hat absolute Priorität. Daher werden wir, wie avisiert, in diesem Jahr insgesamt rund 1 Milliarde Euro mehr für Forschung und Entwicklung neuer Technologien ausgeben. Wie schon Anfang des Jahres angekündigt, ist die F&E-Quote im dritten Quartal auf 6,9% angestiegen. Meine Damen und Herren, uns war von Beginn an klar, 2018 wird nicht leicht. Neben den hohen Vorleistungen für Zukunftsthemen belasten uns, wie erwartet, negative Währungs- und Rohstoffeffekte im höheren dreistelligen Millionenbereich. Die ohnehin herausfordernden Rahmenbedingungen haben sich im Lauf des Sommers jedoch noch einmal deutlich verschärft. Die WLTP-Umstellung hat den europäischen Markt vollkommen aus dem Gleichgewicht gebracht. Obwohl unsere Fahrzeuge frühzeitig und termingerecht zertifiziert wurden, konnten wir uns von der Marktentwicklung nicht abkoppeln. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht jeden Preiskampf mitzugehen. Die BMW Group hat umgehend auf diese veränderte Situation reagiert und frühzeitig das Produktionsvolumen angepasst. Durch diese vorausschauende Planung ist es uns gelungen, unsere Lagerbestände im dritten Quartal um knapp 20.000 Einheiten abzubauen. Der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die globale Wirtschaft. Aufgrund der unterschiedlichen Produktionsstandorte sind nicht alle Wettbewerber in gleichem Maße betroffen. Zudem hat die volatile handelspolitische Lage bei den Kunden im dritten Quartal für Verunsicherung gesorgt. Wie angekündigt, haben wir unsere Rückstellungen für Gewährleistung und Kulanz deutlich erhöht, um angemessen bilanzielle Vorsorge zu treffen. Auf der Kostenseite haben wir bereits frühzeitig begonnen, gegenzusteuern. Neben einer verschärften Priorisierung sind in den letzten Monaten sowohl kurz- als auch langfristige Maßnahmen beschlossen worden. Angesichts der beschriebenen Herausforderungen werden weitere Anstrengungen nötig sein, um die Profitabilität zu stützen. Kommen wir nun zum Konzernabschluss für die ersten 9 Monate im Detail. Der Umsatz liegt per September bei 72,46 Milliarden Euro und damit, beeinflusst von Wechselkurseffekten, leicht unter dem Vorjahreswert. Währungsbereinigt ist der Umsatz um 1,5% gestiegen. Vor dem Hintergrund der gerade genannten Faktoren liegt das Vorsteuerergebnis zum Stichtag im Rahmen unserer Erwartungen bei 7,88 Milliarden Euro. Im Quartal beläuft es sich auf 1,85 Milliarden Euro. Ungeachtet der herausfordernden externen Rahmenbedingungen bleibt die BMW Group auf Zukunftskurs. Vorleistungen in die Weiterentwicklung der E-Mobilität und das autonome Fahren sind die Voraussetzungen für den Erfolg von morgen. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen sind dementsprechend per September wie geplant auf rund 4,45 Milliarden Euro gestiegen. Die ergebniswirksamen F&E-Kosten liegen um knapp 400 Millionen Euro über Vorjahr. Entsprechend hat sich die F&E-Quote in den ersten drei Quartalen auf 6,1% erhöht. Die Investitionen sind im gleichen Zeitraum leicht auf 2,89 Milliarden Euro angestiegen. Die Investitionsquote liegt bei 4,0%. Hier schlagen sich insbesondere Produkt- und Strukturinvest für den neuen X3 sowie Vorbereitungen für den Anlauf des X5 und des X7 nieder. Im vierten Quartal werden die Investitionen aufgrund der Produktionsstarts unserer neuen Dreierreihe und der Achtermodelle wie geplant noch einmal steigen. Die EBT-Marge auf Konzernebene beläuft sich auf 10,9%. Meine Damen und Herren, nun noch kurz zu den einzelnen Segmenten. Das Automobilsegment verzeichnete in den ersten neun Monaten 2018 einen leichten Anstieg der Auslieferungen auf über 1,83 Millionen Fahrzeuge. Bereinigt um Wechselkurseffekte legte der Segmentumsatz mit 2,9% ebenfalls leicht zu. Der unbereinigte Wert liegt mit 62,63 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Hier macht sich unter anderem das schwierige Preisumfeld in Europa infolge der WLTP-Umstellung bemerkbar. Gestiegene Aufwendungen im Zusammenhang mit Kulanz- und Gewährleistungsmaßnahmen haben die Umsatzkosten erhöht. Wie angekündigt, liegen zudem auch die F&E-Kosten deutlich über Vorjahr. Erhöhte Zollsätze infolge der handelspolitischen Verwerfungen haben das Ergebnis zusätzlich belastet. Das operative Segmentergebnis ist im dritten Quartal auf 930 Millionen Euro gesunken. In der Folge liegt es per September mit 4,73 Milliarden Euro ebenfalls unter Vorjahr. Die EBIT-Marge liegt mit 7,6% per September, wie bereits angesprochen, im Rahmen unserer neuen Guidance. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung. Wie Sie wissen, bereinigen wir unsere Kennzahlen grundsätzlich nicht. Wenn es Ihnen aber um Vergleichbarkeit geht, können wir uns einzelne Ergebniseffekte im Q3, die Sie auch im Quartalsbericht nachvollziehen können, gleich in der Q&A-Runde noch genauer ansehen. Im Finanzergebnis haben sich die Geschäfte unseres chinesischen Joint Ventures BBA mit einem Plus von 11,7% in den ersten neun Monaten positiv entwickelt. Das Vorsteuerergebnis im Automobilsegment beläuft sich in den ersten neun Monaten auf 5,35 Milliarden Euro. Noch kurz zur Kapitalflussrechnung. Im Free Cashflow macht sich vor allem der niedrigere Überschuss bemerkbar. Der Free Cashflow beträgt per September dennoch rund 2,04 Milliarden Euro. Im Quartal liegt der Free Cashflow bei knapp 100 Millionen Euro. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen streben wir weiterhin einen Jahreswert von 3 Milliarden Euro an. Es muss aber auch klar sein, vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Umfelds wird dies kein Selbstläufer. Im Segment Finanzdienstleistungen hat sich das Geschäft mit Endkunden weiter erfreulich entwickelt. Insgesamt wurden zum Stichtag 5,14 Millionen Verträge betreut, 4,4% mehr als zu Jahresbeginn. Vor allem in China erhöhte sich der Vertragsbestand deutlich um fast 17%. Entsprechend legte die Zahl der neuen Finanzierungsverträge im dritten Quartal deutlich zu, während beim Leasing ein leichter Anstieg zu verzeichnen war. Das Vorsteuerergebnis von Januar bis September 2018 lag mit 1,7 Milliarden Euro leicht unter Vorjahr. Hier haben sich unter anderem Wechselkurseffekte negativ ausgewirkt. Die Risikosituation hat sich wie erwartet insgesamt stabil entwickelt. In Europa ist die Restwertentwicklung wie im Vorquartal in einigen Märkten leicht rückläufig, während sich die Gebrauchtwagenpreise in Nordamerika etwas erholten. In Asien ist weiterhin eine stabile Entwicklung zu beobachten. Kommen wir noch kurz zum Segment Motorräder. Trotz des Modellwechsels in der Mittelklasse liegen die Auslieferungen auf dem hohen Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis beträgt 208 Millionen Euro. Die EBIT-Marge liegt bei 12,5%. Meine Damen und Herren, die Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie bleiben herausfordernd. Handelsbarrieren, WLTP-Umstellung, Diskussionen um Emissionen und Grenzwerte erschweren das Geschäft. Die BMW Group hat frühzeitig reagiert und sowohl kurz- als auch langfristige Maßnahmen innerhalb des Unternehmens gestartet. Durch gezielte Programme stärken wir die Vertriebsseite. Gleichzeitig haben wir unsere Gegenmaßnahmen auf der Kostenseite intensiviert. Durch unser internationales, flexibles Produktionssystem und die hohe Kapazitätsauslastung sind wir in der Lage, uns zeitnah auf neue Situationen einzustellen. Wir beobachten insbesondere die handelspolitischen Entwicklungen sehr genau. Sollten sich die Bedingungen wesentlich verschlechtern, können Auswirkungen auf unsere Prognose nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund sieht unser Ausblick für das Gesamtjahr wie folgt aus. Im Konzern erwarten wir ein Ergebnis vor Steuern, das moderat unter dem hohen Vorjahresniveau liegt. Mögliche positive Ergebnisseffekte aus einer behördlichen Freigabe und eines Closings im Jahr 2018 für das geplante Joint Venture für Mobilitätsdienste sind weiterhin nicht in diesem angepassten Ausblick enthalten. Im Segment Automobile gehen wir von einem leichten Anstieg bei den Auslieferungen sowie einer EBIT-Marge von mindestens 7% aus. Der Umsatz wird voraussichtlich leicht unter Vorjahr liegen. Im Segment Motorräder erwarten wir einen leichten Anstieg bei den Auslieferungen sowie eine EBIT-Marge im Korridor von 8-10%. Und bei Financial Services streben wir einen Return on Equity über unserem Zielwert von 14% an. Meine Damen und Herren, Sie kennen uns als verlässliches und transparentes Unternehmen. Diesem Grundsatz bleiben wir auch in herausfordernden Zeiten treu. Wir sprechen Risiken offen an und steuern konsequent dagegen. Wir gehen in einem hochvolatilen Umfeld in das vierte Quartal. Wir können nicht ausschließen, dass uns einige der genannten Faktoren auch über das Jahr 2018 hinaus belasten werden. Positive Effekte werden im kommenden Jahr aus der Erneuerung unserer Produktpalette kommen. Bei wichtigen Modellen steht jetzt der Generationswechsel an. Am Jahresende läuft der Nachfolger der erfolgreichen Dreierreihe in unseren Werken an. Die weiteren 8er-Modelle gehen noch in diesem Jahr in Produktion. In den vergangenen Monaten ist zudem der neue X3 erfolgreich in 3 Werken angelaufen. Mit dem X5 und dem X7 stehen weitere deckungsbeitragsstarke Fahrzeuge in den Startlöchern. Hier erwarten wir uns frisches Momentum für das nächste Geschäftsjahr. Die gesamte Automobilindustrie ist derzeit mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert. Die BMW Group ist und bleibt ein leistungsstarkes Unternehmen. Auch in stürmischen Zeiten behalten wir unsere langfristigen Ziele fest im Blick und setzen unseren Kurs konsequent fort. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Peter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Gerne. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 2. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage bitte. Uns hat eine erste Frage erreicht von Herrn Max Hegler. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, Herr Krüger. Guten Morgen, Herr Dr. Peter. Grüß Sie. 3 Fragen kurz. Sie haben gesprochen von Rückstellungen, die erhöht worden sind aus Kulanz- und Gewährleistungsthemen heraus. Vielleicht, wenn Sie das genauer erläutern können, worum es da geht. Geht es da um den Diesel? Geht es da um Qualitätsprobleme anderer Art? Wir haben ja auch was mit Airbag etc. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Zum Zweiten, Sie sprachen auch von weiteren Anstrengungen, die nötig seien, um die Profitabilität zu stützen. Was verbirgt sich dahinter? sind wir dann auch vielleicht im Thema Jobs und Stellen oder ein Sparprogramm mit einem konkreten Namen, vielleicht, wenn Sie dazu etwas sagen können, und auch nochmal Belastung, finanzielle, aus diesem Dieselgipfel, der Dieseldebatte in Deutschland, die so nur in Deutschland läuft. Können Sie genau beziffern mittlerweile oder annäherungsweise, welche finanziellen Belastungen das hat in F&E, im Absatz vielleicht auch, Dieselrückgänge, gibt es da eine Quantifizierung?
Gut, vielen Dank, Herr Hägler. Ich gebe das mal zunächst mal alles an Herrn Peter weiter.
Herr Hägler, hallo. Zunächst mal zum Thema Rückstellung. Sie haben es ja im Quartalsabschluss gesehen. Wir haben einen Effekt von 679 Millionen ausgewiesen. Da geht es im Wesentlichen um ein Thema, das ist das Abgasrückführungsmodul. Wir haben ja Ende Oktober eine weltweite technische Aktion ausgelöst. Das haben wir insbesondere vor dem Hintergrund Schutz unserer Kunden gemacht. Und das betrifft, wie gesagt, 1,6 Millionen Fahrzeuge weltweit, insbesondere in europäischen und asiatischen Märkten. Weitere Anstrengungen auf der Profitabilitätsseite, das sind Themen, an denen wir, das ist Teil unserer Kultur, an denen wir permanent arbeiten, das sind Effizienzverbesserungen, die verstärkt werden, Kostenreduktionen, aber ganz wichtig auch die mittel- und langfristig wirkenden Maßnahmen wie Komplexitätsreduktionen im Produktangebot. Das sind Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Zukunftsthemen zu finanzieren und unseren Profitabilitätsansprüchen zu genügen. Die Belastungen auf der finanzielle Belastungen aus der Dieseldiskussion in Deutschland. Dieseldiskussion kann man nicht isoliert nur auf Deutschland beziehen. Wir haben, wenn wir uns den europäischen Markt anschauen, insbesondere in zwei Märkten Auswirkungen in der Dieselpenetration. Das ist UK und Deutschland. In Deutschland sind wir unter Dieselpenetration unter 50%, wobei die Gesamtmarkt Entwicklung für uns in Deutschland erfreulich ist. Die neuen Produkte kommen gut an. Also wir haben auch im Oktober im deutschen Markt ein ordentliches Wachstum mit unseren beiden Marken BMW und Mini gesehen.
Dankeschön. Vielen Dank, Herr Peter. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Herrn Oliver Sachgau, Bloomberg News. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, guten Morgen. Von mir auch drei Fragen. Ich wollte zuerst fragen zum Brexit. Wir haben in den letzten paar Tagen wieder ein paar Entscheidungen gesehen von Zulieferern wie zum Beispiel Schaeffler, die Entscheidungen im Fall eines harten Brexits gemacht haben. Haben Sie da vielleicht Konkreteres zu sagen, irgendwie andere Maßnahmen, die Sie vielleicht vorbereiten? Zweite Frage, wir werden ja einen Dieselgipfel bald gehen. Es sieht so aus, als ob das Thema Hardware-Nachrüstung nicht weggeht. Ich würde interessiert sein zu wissen, unter welchen Bedingungen wären Sie bereit, Hardware-Nachrüstung anzuschauen? Und die dritte Frage, wie sieht es mit 2019 aus? Wir haben ein paar Hinweise von Ihnen bekommen, dass die Schwierigkeiten jetzt nicht sofort nachlassen werden. Sehen Sie die Schwierigkeiten jetzt auch nachhalten bis in Anfang 2019 zum Beispiel? Vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Ich würde mal sagen, mit den Themen Brexit und Dieselgipfel, das gebe ich Herrn Krüger und dann Ausblick 2019, Herr Peter. Herr Krüger, bitte.
Also zum Thema Brexit bereiten wir uns natürlich auch auf einen Hard Brexit vor, möglicherweise auch weitergehend. Wir haben Maßnahmen konkret schon dieses Jahr eingeleitet. Wir haben Vorbereitungsmaßnahmen für nächstes Jahr. Eins der Beispiele, die wir getroffen haben, wir haben Produktionsunterbrechungen, die geplant waren im Sommer 2019 auf den April 2019 vorgezogen, sodass, wenn es da zu möglicherweise chaotischen oder schwierigen Situationen kommt, wir einen gesteuerten Prozess haben. Wir haben IT-Systeme weiterentwickelt, weil ja Zollabwicklungen und Zollprozesse anders aussehen könnten. Wir haben uns operativ seit längerer Zeit darauf vorbereitet. Trotzdem wünsche ich mir das politisch natürlich überhaupt nicht, muss ich auch klar sagen, weil es dann auf beiden Seiten Verlierer geben wird. Aber wir sind operativ mit einem Team seit längerer Zeit dabei, einen Hard Brexit oder einen möglicherweise noch schwierigeren Brexit vorzubereiten und den Schaden für die BMW Group zu minimieren. Zweite Thema Hardware-Nachrüstung. Das habe ich in meiner Rede sehr klar gesagt. Ich bin eindeutig gegen Hardware-Nachrüstung aus den Gründen, dass wir weder für die Kunden das Thema Qualität noch Verbrauch garantieren können. Die Maßnahmen wirken erst ab 2021, weil sie eine erhebliche Entwicklungszeit brauchen. Und wir wollen ja einen schnellen Umschlag der Flotte. Wir sehen das an der Umweltprämie Plus, die jetzt in dem ersten Auftragseingang eigentlich ganz erfreulich startet. Wir merken das an den Hotlines, die wir geschaltet haben, den sozusagen Telefonbüros und auch an den Anzeigen, die wirken. Wir haben über 50.000 Facebook-Kontakte gehabt an der Stelle. Also es gibt ein reges Interesse an dem Thema Umweltprämie. Und das muss man sich jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das führt zu einer sofortigen Veränderung und Verbesserung. Und es gibt auch bei uns ein reges Interesse an wenn man einen Gebrauchtwagen tauscht sozusagen und dann auch einen jungen Gebrauchten mitnimmt. Also auch sind nicht nur Neuwagenkunden. Also insofern läuft das, was wir mit dem 1. Oktober rückwirkend gestartet haben, lässt sich gut an. Und zur Hardware-Nachrüstung habe ich alles gesagt. Da steht die BMW Group, hat eine ganz eindeutige Position.
Gut, dann war noch das Thema Ausblick 2019, mögliche Belastungen. Das gebe ich weiter an Herrn Peter.
Herr Sachgau, insgesamt ist es etwas zu früh, das alles zu quantifizieren für 2019, aber vielleicht trotzdem mal, was steht auf der Soll-Seite. Zum einen, wenn wir uns die Herausforderungen, die die gesamte Branche betreffen, in 2019 anschauen, gehen wir davon aus, dass wir weiterhin mit Handelskonflikten zwischen USA und China rechnen müssen. Wir werden mit Kosten für den Brexit in 2019 rechnen müssen. Daneben erfordern einige regulatorische Anforderungen den Einsatz von zusätzlicher Technologie, inwieweit davon alles an den Kunden weitergegeben kann, großes Fragezeichen. Wir rechnen auch mit auf der Basis der aktuellen Kurse mit Belastungen im mittleren dreistelligen Bereich auf der Währungs- und Rohstoffseite. Und unverändert sind wir davon überzeugt, in die Zukunftsthemen, insbesondere E-Mobilität und autonomes Fahren investieren zu müssen. Auf der anderen Seite aber, und das habe ich ja gerade eben erwähnt, kommen wir mit wichtigen neuen Modellen in den Markt. Der Dreier ist ein Schlüsselmodell für uns, der wird dann in der zweiten Jahreshälfte auch in China dann verfügbar sein. Der BMW 8er wird, die 8er-Reihe wird weiter ausgebaut. X5 volle Verfügbarkeit in 2019 und X7 läuft dann Mitte des ersten Halbjahres in den Märkten an. Also das sind die positiven Effekte. Wir werden dann im ersten Quartal wie gewohnt die Quantifizierung dieser Effekte vornehmen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung bitte.
Gerne. Die nächste Frage kommt von Herrn William Boston, Wall Street Journal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Dankeschön. Ja, ich habe ein paar Fragen und zwar zum einen an Herrn Krüger hätte ich gern eine Einschätzung der Lage in den USA jetzt nach den Midterm-Wahlen. Also wie sieht ihr das Ergebnis heute Morgen an, was das Geschäft in den USA von der BMW-Gruppe bedeutet? Und konkret dazu, wenn das mit Handelskonflikten mit China weiterläuft in diesem und im nächsten Jahr, überlegen Sie oder haben Sie noch konkrete Entscheidungen getroffen, weitere Produktion von X-Modelle aus den USA nach China zu nehmen? Und letzte Frage, können Sie die Ihre Einschätzung über die deutsche Konjunktur ein bisschen geben? Also die deutsche Konjunktur schwächelt, Sehen Sie da eine stärkere Abschwächung in der Zukunft, vielleicht ein Ende des Growth Cycles in den nächsten Monaten?
William, Bill, danke. Ich gebe das mal an Herrn Krüger weiter. Danke.
Also okay. Herr Boston, William, fange ich mal an mit den USA. Mal der grundsätzlichen Ausrichtung, die USA ist für uns weiterhin unser zweites Zuhause, ist das größte Produktionsnetzwerk der BMW Group, findet in den USA statt, ist in den South Carolina und wird auch mit dem neuen X7, der sozusagen Ende dieses Jahres anläuft und dann ab zweiten Quartal 2019 im Markt verfügbar sein wird, nochmal eine wesentliche Ausrichtung bekommen und ein Produkt auch produzieren, was zum Beispiel für die US-amerikanischen Händler, wir haben das Produkt schon vorgestellt, als ich in Las Vegas im April war, eine hohe Rolle spielt. Die waren sehr angetan von dem X7. Also wir erwarten auch im 2019 weiteres Wachstum in den USA aufgrund der Modelloffensive bei den X-Modellen, weil der X5 dann voll verfügbar sein wird in 2019. Der X3 ist gut verfügbar, der neue X4 wird nächstes Jahr erst verfügbar sein. Ich habe vorhin erzählt von den X3, X4M-Modellen, das sind auch Fahrzeuge, die in den USA relevant sind. Also wir erwarten schon auch in einem anspruchsvollen Markt in den USA, das muss man schon sagen, aber ein weiteres Wachstum in 2019 mit der Modelloffensive. Das mal so zu dem Punkt. Und wir werden weiter in den Standort Spartanburg investieren, so wie wir das mit dem X7 tun. Ich habe ja die 600 Millionen Euro genannt bis 2021. Das führt auch dazu, dass wir da ein Stück weit das Personal noch aufstocken. Also das mal zu den USA, zu den Midterm Elections, ist es zu früh, was zu kommentieren. Da muss ich erstmal noch einen besseren Überblick bekommen und das ist aus meiner Sicht ein Stück weit zu früh, was zu kommentieren. Handelskonflikte USA-China, da hoffe ich, dass es zu einer pragmatischen Einigung auch kommen wird und können. Wir haben eine Situation, dass das natürlich uns schon auch mitbelastet, weil ein X5, den wir in Spartanburg bauen, oder ein X6, der nach China exportiert wird, weil Spartanburg der größte, wir sind ja der größte Nettoexporteur in den USA sozusagen. 70% unserer Produktion in Spartanburg wird exportiert. Wir sind wertmäßig der größte Nettoexporteur und der größte Absatznehmer für US-SUVs ist unter anderem China und Deutschland. Das heißt, wir haben natürlich viele SUVs, die aus USA nach China gehen, was jetzt nicht mehr den X3 betrifft, weil wir den jetzt in China lokalisiert haben. Also insofern haben wir einerseits Effekte natürlich aus dem Handelskonflikt zwischen USA und China, aber mit einer lokalen Produktion X3 sind die etwas geringer als früher. Aber ich hoffe auf eine sehr pragmatische Lösung. Und da gibt es ja jetzt wohl auch Gespräche. Einschätzung: deutsche Konjunktur, stärkere Abschwächungen erwartet. Deutschland soll in diesem Jahr zufolge mit einer Rate von ungefähr 2% Bruttosozialprodukt wachsen, leicht schwächer als im Vorjahr. Die höheren Lohnabschlüsse von diesem Jahr, Anfang des Jahres, dürften den heimischen Konsum einerseits stützen, aber natürlich Unternehmen belasten. Die Prognose für nächstes Jahr ist leicht schwächer, soweit ich das weiß. Also von einer starken Abschwächung ist sicherlich noch nicht die Rede, aber man muss die Entwicklung beobachten.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage, okay, bitte.
Gerne. Die nächste Frage ist von Herrn Jan Schreiber, Agents France Press. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, hallo. Guten Morgen in die Runde, Schreiber. Ich habe zwei kurze Nachfragen in Bezug zur Gewinnwarnung, die Sie herausgegeben haben. Bezog sich die schon auf die 1,6 Millionen Rückruf oder nur auf die geringere Anzahl, weil der Rückruf ja nachher erst erweitert wurde? Die zweite ist der WLTP-Effekt, ob sich der im Q4, spezifisch der WLTP-Effekt im Q4 fortsetzen wird und ob sich der auch 2019 fortsetzen wird, wo andere Hersteller doch sich schon langsam aus diesem Effekt befreien. Und die letzte zur Batteriezellenproduktion, wie sehen Sie da die weitere Entwicklung mit dem Konsortium? Haben Sie da einen Zeitplan, irgendwie Details zu, wann Sie da konkretere Ergebnisse auch auf europäischer Ebene erwarten. Danke.
Vielen Dank, Herr Schreiber. Ich würde mal die beiden ersten Themen, Gewinnwarnung mit den 1,6 Millionen Fahrzeugen und WLTP, an Herrn Peter geben und dann Batteriezellenentwicklung und Ausblick an Herrn Krüger. Herr Peter, bitte zunächst.
Also zunächst mal, Herr Schreiber, die Gewinnwarnung von Ende September hat die 1,6 Millionen Fahrzeuge beinhaltet, die wir dann freiwillig Ende Oktober zurückgerufen haben. Der WLTP-Effekt, wirklich eine sehr, sehr unübersichtliche Lage in Europa. Wenn ich mir die Zahlen von Q4 anschaue, dann haben wir im Oktober sehr, sehr vernünftig performt, aber wir haben Ausschläge bei Wettbewerbern, die in großen Märkten von minus 60 bis plus 20 gehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Indikator, dass diese Volatilität immer noch nicht vorbei ist. Also wir gehen davon aus, dass die Effekte bis in das erste Halbjahr 2019 hineinreichen.
Danke, Herr Peter. Jetzt Batteriezelle-Entwicklung. Herr Krüger?
Also bei der Batteriezelle verfolgen wir ja für Europa zwei Stoßrichtungen. Das eine ist die Partnerschaft mit CATL. CATL ist ein Partner, den wir aus China haben an der Stelle, der uns auch mit Batterien lokal in Zellen in China versorgt für die lokale Elektroproduktion. Mit denen haben wir ja einen Vertrag über 4 Milliarden Euro geschlossen für die Lieferung in Deutschland. Da entsteht ein neues Werk in Thüringen. In 2021 werden wir der erste Kunde sein, der sozusagen für den iNext und den i4 dann Batteriezellen bekommt aus diesem Werk in Thüringen an der Stelle und dort lokalisiert ist. Und das zweite Ast, den wir ja parallel fortschreiben, Herr Schreiber, ist ja das Thema das Technologiekonsortium, was wir der EU-Kommission vorgestellt haben mit Northvolt und Umicore. Northvolt wird sozusagen Batteriezellenfertigung, Produktionen aufnehmen und bereitet sich da auch gut vor, hat gute Leute an Bord für dieses Thema. Wir werden das weiter begleiten an der Stelle und damit auch einen weiteren Hersteller dann in Europa haben, weil wir brauchen natürlich auch eine Wettbewerbssituation und wir brauchen auch europäische Zellfertigung. Und das unterstützen wir strategisch hier mit beiden Ansätzen und sind damit eigentlich für die BMW-Gruppe in Europa gut aufgestellt.
Vielen Dank, Herr Schreiber. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Herrn Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, hören Sie mich?
Ja.
Herr Taylor, wir hören Sie, ja.
Ich war auf Mute. Ich wollte fragen, können Sie ein bisschen runterbrechen, was die Kosten sind von den neuen Emissionsregeln, die 2030 greifen können? Die scheinen Sie belastet zu haben. Und dann wollte ich noch fragen, Herr Krüger, Sie haben gesagt, Sie bereiten sich auf einen Hard Brexit vor oder schlimmer. Können Sie das ein bisschen ausführen? Was wäre denn schlimmer als ein Hard Brexit? Und Herr Peter, vielleicht an Sie eine Frage. Wie können Sie Ihre Investitionen oder die Kosten runterbringen? Werden da Investitionen gedrosselt? Werden da Werkausbau Mexiko oder Ungarn in irgendeiner Form verlangsamt? Wie kann man sich die Kostenmaßnahmen vorstellen? Herzlichen Dank.
Okay, wir beginnen als erstes mal mit Hard Brexit.
Also vielleicht, Herr Taylor, nochmal zum Thema Brexit. Also ich hoffe erstmal, dass es politische Einigung noch gibt, vielleicht zu einer Linie mit Customs Union oder sonst was. Da finden ja jetzt aktuell auch intensive Gespräche statt. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf einen Hard Brexit vorbereitet. Das ist aber auch das, was wir bisher immer getan haben. Also wir haben das nicht verschärft. Das mit dem Thema, was Sie meinten, was könnte noch schlimmer sein, das ist nichts anderes, als dass wir vielleicht möglicherweise dann mal einen Versorgungsstopp hätten, den wir eingeplant haben. Deswegen machen wir die Produktionsunterbrechung, falls es mal zu Schwierigkeiten an dem Kanal kommen würde. Ja, wir haben uns auch Maßnahmen der Luftversorgung gesichert oder sowas, um die physische Teilelogistik sozusagen rechtzeitig zu kontrollieren. Also, aber das sind ganz normale Szenarioplanungen, die sozusagen passieren und die wir sozusagen intensivieren an dieser Stelle. Es gibt jetzt keine Veränderung von unserer Position, dass es noch schlimmer kommen könnte oder sonst was, sondern das sind die Maßnahmen, die wir für alle robust halten, um sozusagen mit dem Thema Brexit umzugehen. Dann Kosten für neue Emissionsregelungen. Nikola, machst du, ne?
Ich wollte das weitergeben an Herrn Peter. Genau.
Herr Taylor, Kosten für neue Emissionsregeln ist insofern noch etwas schwierig, weil die Emissionsregeln ja noch nicht ganz final feststehen, die für 2030 in Europa gelten sollen. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich. Zum einen sind wir wahrscheinlich der am besten vorbereitete Hersteller bezüglich neuer Emissionsregeln. Warum? Weil wir schon heute ein Portfolio Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen haben. Wir werden dieses Portfolio bis 2025 signifikant ausbauen mit 12 voll elektrifizierten und 13 Plug-in-Hybriden. Im nächsten Jahr kommt der elektrische Mini, ein Jahr später der iX3. Jetzt ist allerdings, und das ist technologisch bedingt, mit dieser Technologie auch höhere Herstellkosten bedingt. Und deswegen ist eine vernünftige Transition in den nächsten Jahren ganz, ganz entscheidend, damit sich die Technologie zum einen durchsetzt, aber auch wir den Kunden daran gewöhnen können, dass die Technologie einen Preis hat. Zum Ihrer Frage, wie können Investitionen und Kosten gedrosselt werden? Also wir werden wie geplant das Werk in Mexiko im zweiten Halbjahr 2019 sozusagen live schalten. Da wird der Dreier gebaut werden. Das hat eine strategische Bedeutung, dieses Werk. Aber wie bereits erwähnt, wir sind dabei, wir haben auch ein entsprechendes Programm aufgesetzt, durch alle Kostenpositionen im Unternehmen durchzugehen, um hier Effizienzmaßnahmen zu realisieren.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Irene Preisinger, Reuters. Ihre Leitung ist schon geöffnet.
Guten Morgen, die Herren. Ich möchte auch noch mal zu den Kosten nachfragen. Herr Peter, könnten Sie uns vielleicht ein paar Beispiele geben, die es etwas konkreter machen, wo Sie die Kosten sparen? Weil das war doch etwas allgemeiner noch gehalten. Vielleicht könnten Sie es noch an ein paar Beispielen aufzeigen. Und dann würde mich noch mal interessieren, wenn sich die ganze WLTP-Geschichte ja jetzt für BMW gar nicht ausgezahlt hat, dass Sie so frühzeitig dran waren und Sie sogar noch bis ins erste Halbjahr 2019 mit in diesem Schlamassel drinstecken. Was ist denn dann der Lerneffekt fürs nächste Mal oder für den nächsten ähnlichen Anlass? Und dann noch mit Blick auf die Automärkte und auf die allgemeine Entwicklung in der Branche, ist aus Ihrer Sicht jetzt ein Wendepunkt in der Autokonjunktur erreicht? Und heißt das, was wir jetzt insgesamt in der Branche sehen und was wir ja auch bei Ihnen sehen, dass die Margen deutlich zurückgehen, dass über kurz oder lang einfach die Zeiten vorbei sind, in denen man in der Oberklasse 8-10% Rendite erreichen kann?
Vielen Dank, Frau Preisinger. Herr Peter, bitte.
Also ich würde zunächst mal anfangen mit dem WLTP-Thema. Für uns ist es selbstverständlich und das ist auch die Motivation, die wir im Unternehmen haben, wenn es neue Regelungen gibt, dann setzen wir diese neue Regelungen zeitgerecht um. Und das ist genau das, was wir in diesem Jahr gemacht haben. Und das ist, es stehen ja auch weitere WLTP-Umstellungen bevor, was wir auch in Zukunft machen werden. Denn wir wollen die regulatorischen Rahmenbedingungen erfüllen. Zweiter Punkt, glaube ich, ist viel zu früh, um zu sagen, ob sich unterm Strich ausgezahlt hat oder nicht. Das wird sich auszahlen. Wenn Sie sich eines anschauen, wir haben eine sehr gleichmäßige Absatzentwicklung, positive Absatzentwicklung auch in den betroffenen Märkten. Aber wir machen eben nicht jeden Preiskampf mit. Kostenreduktion, hier geht es insbesondere auch um die mittel- und langfristig wirkenden Themen. Wie viel Antriebsvarianten im Benzin- und Dieselbereich brauchen wir in Zukunft, wenn zukünftig Plug-in-Hybride und elektrifizierte Fahrzeuge dazukommen. Wie können wir die Varianz, die wir im Fahrzeug haben, und da gibt es ja einige interessante Newcomer in der Industrie, die da mit radikaleren Ansätzen kommen und die uns ganz interessant erscheinen, und das schauen wir uns sehr, sehr genau an. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich dann irgendwo in der Mitte. Können wir mit dem großen Portfolio, mit unserem Anspruch, uns in Richtung 3 Millionen Fahrzeuge zu bewegen, so radikal rangehen wie andere? Wahrscheinlich nein, aber können wir von unserer heutigen Komplexität, die wir im Produktangebot haben, runtergehen? Definitiv ja. Dritter Punkt, Wendepunkt in der Autokonjunktur. Wir gehen davon aus, dass wir insbesondere auch bedingt durch das gute Produktportfolio, das starke Produktportfolio, durch die Erneuerung von wichtigen deckungsbeitragsstarken Modellen weiter wachsen werden. Das ist unser Anspruch. Gibt auch aus meiner Sicht gar keinen Grund dafür, jetzt zu sagen, das wird so nicht stattfinden können. Was die 8-10% Marge angeht, da halten wir natürlich grundsätzlich dran fest an diesem Margenziel. Es schließt aber nicht aus, und das ist eben im Q3 in diesem Jahr passiert, dass insbesondere auch viele exogene Faktoren dazu führen, dass man mal in einem Quartal die Ziele nicht erreichen kann.
Vielen Dank, Frau Preisinger. Die nächste Frage bitte. Jawohl, danke Jack, verstanden. Herr Krüger wird das Letzte machen, was das Thema NAFTA-Nachfolge betrifft, Standort und die beiden anderen Rohstoffkosten und Handelsstreit wird Herr Peter übernehmen. Herr Krüger, fangen wir mit Ihnen an.
Jack, fangen wir mal an mit dem Thema USMCA, dem Nachfolgeabkommen vom Thema NAFTA. Da gibt es ja erhöhte Lokalisierungsanforderungen, die wir gerade aktuell prüfen an der Stelle. Es ist aber noch zu früh für uns zu sagen, was das bedeuten und ob das eine Auswirkung auf die Kosten haben kann an dieser Stelle. Das läuft jetzt intensiv, wir sind auch in Gesprächen mit der Behörde, aber das ist noch etwas früh, das zu beurteilen und zu bewerten an der Stelle. Wir haben allgemein eine höhere Wertschöpfung schon in Spartanburg und in der gesamten USMCA-Region. Aber wie gesagt, man muss das jetzt spezifisch bewerten, weil da sich auch einzelne Spielregeln verändert haben. Das ist noch zu früh.
Gut, vielen Dank, Herr Krüger. Herr Peter?
Zunächst mal Handelsstreitkosten im zweiten Halbjahr. Die Regeln gelten ja seit dem 6. Juli 2018. Das sind etwas unter 300 Millionen Euro. Wenn das fortbestehen würde, dann können Sie das hochrechnen, was das für einen Gesamtjahreseffekt haben könnte im kommenden Jahr. Wir haben allerdings Gegenmaßnahmen auch ergriffen. Unter anderem haben wir in China die Preise für die betroffenen Modelle um zwischen 7% und 8% unmittelbar nach der Strafzolleinführung erhöht. Rohstoffkosten sind eigentlich kein Handelsstreit-Thema. Wir haben seit Anfang des Jahres geguidet, dass wir im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich Auswirkungen in unserer G&V erwarten, und genau das ist eingetreten. Und es sind Währung und Rohstoffe.
Gut, vielen Dank, Jack Ewing. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage ist von Herrn Max Hegler, Süddeutsche Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Herr Hegler, sind Sie noch da?
Hören Sie mich?
Ja.
Ja. Nochmal mit Blick auf den heutigen Tag in Berlin und morgen auch in Berlin und Herrn Scheuer und den Dieselgipfel, den kleinen. Wenn der Bundesverkehrsminister ruft, auch zu einer für euch die Industrie leidigen Debatte, irgendwas muss man ja bereden. Mit irgendwas Neuem müssen die OEMs kommen, oder wird es tatsächlich sein, dass man morgen über Altbekanntes spricht und Ergebnisse auseinandergeht? Wie gestaltet sich denn die Position und die Debattenlage am morgigen Tag? Das klang ja vorhin alles sehr ähnlich zum bisherigen, aber es muss sich ja was bewegen. Danke.
Danke, Herr Hegler. Herr Krüger?
Herr Hegler, also unsere Position für die BMW Group steht schon länger und habe ich auch nicht verändert seitdem, dass wir an das Thema Hardware-Nachrüstung eben nicht für sinnvoll und zielführend halten, aus den Argumenten, die ich vorhin genannt habe, die ich jetzt nicht wiederholen möchte an der Stelle. Mhm. Und das wird auch unsere Position bleiben an der Stelle. Das Zweite ist, wir sind in der Politik permanent im Dialog, nicht nur in Deutschland. Und das wird auch so bleiben an der Stelle.
Gut, so, wie mir gerade mitgeteilt wurde, liegen keine weiteren Fragen vor. Dann bedanke ich mich, dass Sie heute bei unserer Schaltung mit dabei waren, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Danke, auf Wiederhören.